Aloha und herzlich willkommen zum Aloha Friday. Heute für die zweite Episode sitzen wir wieder hier. Wir, das sind in dem Fall euer Weltmeister, Titelverteidiger und Redakteur.
Lars Wichert, Aloha.
Und mein Name ist Frank Wechsel. Ich bin der Kopf hinter dem Team Germany Kona 26, powered by Ruvi, um das sich dieser Podcast dreht. Wir reden über ganz viele Dinge, die auf Hawaii und mit Hawaii eine Rolle spielen, die deutschen Athleten betreffen, die am 10. Oktober bei der Ironman-Weltmeisterschaft an den Start gehen werden. Es sind jetzt schon über 150 bei uns auf der Liste. Und um euch, um alle dreht es sich. Natürlich ist der Podcast offen für alle, die sonst große Lust auf die Ironman-Weltmeisterschaft haben, so wie wir sie haben, aus verschiedenen Gründen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Episode. Lars, es sind nicht mehr so viele Wochen. Wie hast du dein Hawaiianisch weiterentwickelt?
Auf jeden Fall besser als in der vergangenen Woche. Beziehungsweise sind eigentlich beides Wörter, die ich schon kenne. In der vergangenen Woche hatten wir ja Mahalo. Jetzt haben wir Aloha und wir haben Aloha ganz bewusst eigentlich euch jetzt begrüßt, weil Aloha ist so viel wie Hallo.
Ja, also es ist die Standardbegrüßung, aber wie so viele hawaiianische Wörter hat auch das einen tieferen Sinn. Ne? Im tieferen wörtlichen Sinn heißt Aloha nämlich der Atem des Lebens. Ja, Alo ist die Anwesenheit, das Gesicht, das Wesen und Ha ist der Atem. Und Aloha drückt noch so viel mehr aus. Es ist irgendwie ein Ausdruck von bedingungsloser Liebe, von Mitgefühl, von Respekt und Harmonie. Und weil es so viel bedeutet, sagt man es manchmal auch zum Abschied.
Habe ich bis jetzt, ist ja fast wie Salut im Französischen, sagt man ja auch teilweise für Hallo und Tschüss. Moin sagt man eigentlich nur für Hallo, aber Aloha habe ich bis jetzt auch noch nicht zum Auf Wiedersehen gesagt, sondern auch eher immer Mahalo, aber dann kann man das auf jeden Fall auch mitnehmen.
Ja, ja. Aloha ist ja auch irgendwie so das hawaiianische Lebensgefühl. Aloha Friday heißt dieser Podcast ja, weil nicht nur, weil er immer freitags kommt, sondern weil Aloha Friday wirklich so ein geflügeltes Wort auf Hawaii ist. Da gehen die ganzen Business-Leute auch mit Hawaii-Shirt, mit Aloha-Hemd ins Büro, selbst in den Banken und so. Da ist alles so ein bisschen entspannter. Wie bei uns hier jetzt gerade.
Wie bei uns. Nur, dass ich muss auf jeden Fall bei den Hawaii-Hemden, muss ich auf jeden Fall irgendwie noch nachziehen. Du und Nils, ihr habt ja da wirklich den ganzen Schrank voll, habe ich den Eindruck.
Weil man 10 Stück habe ich.
10 Stück, also genau immer für die Reise. Da muss ich auf jeden Fall irgendwie mal noch nachziehen, glaube ich.
Ja, gibt es auch sonst da drüben im ABC.
Aber ein richtiges Hawaii-Hemd ist auf jeden Fall teurer als im ABC-Store.
Die sind richtig teuer, ja.
Und trägt sich auch auf jeden Fall angenehmer.
Genau, genau. Wusstest du, dass Aloha sogar im hawaiianischen Gesetz verankert ist?
Nein.
Es ist als offizielle Verhaltensweise, als Aloha Spirit Law tatsächlich im Gesetz verankert, ja.
Ist es sowas wie das Hygge aus dem Dänischen, dass es sowas dann eventuell nur da vor Ort gibt?
Ja, vielleicht tatsächlich. Ne? Man kann das Wort Aloha auch zerlegen in seine 5 Buchstaben und da hat jeder dieser Buchstaben einen so einen Kernwert. A steht für Akahai, das heißt Freundlichkeit und Güte. Das L steht für Lokahi, das ist Einigkeit und Harmonie. Das O steht für Ulu Ulu, das ist Höflichkeit im allgemeinen Sinne, Zuvorkommenheit. Das H steht für Ha-A-Ha-A, also nicht Ha-Ha-Ha, sondern Ha-A-Ha-A. Das steht für Demut und Bescheidenheit und das Ahonui, das steht für das, was uns hier ausmacht und zwar für Geduld und Ausdauer.
Aloha.
Aloha. Ihr habt es schon mitbekommen, dieser Podcast und das ganze Projekt Team Kona Germany 26 oder Team Germany Kona 26, das wird unterstützt von Ruvi. Und Ruvi wird nicht nur von uns vielen Edgegrubbern genutzt, sondern auch von den Profis. Patrick Lange, Frederik Funk, Cat Matthews, alle auf dem Weg nach Kona, die gestalten ihre Indoor-Einheiten mit Ruvi. Und zwar auf echten Strecken, mit echten Belastungen. Der offizielle Digitaltrainingspartner von Ironman und vom Team Germany Kona 26 hat nämlich genau die Workouts und Routen, die die Profis nutzen, als Vorbereitung für den Ironman Hawaii im Profil. Ja, und das Ganze könnt ihr auch da draußen mittrainieren. Also wenn ihr mal so ein bisschen Hawaii-Spirit spüren wollt, dann schließt die Fenster, macht die Heizung an, startet Ruvi und begebt euch auf den Queen K Highway. Nicht nur den gibt es natürlich im Programm, es gibt alle Ironman-Strecken, auch jetzt zum Beispiel für die Kolleginnen und Kollegen, die in Nizza bei der Ironman 73 WM starten oder irgendein anderes Rennen, was ihr plant. Es ist ganz, ganz viel im Portfolio. Fahr die Strecke schon mal, bevor du dort ankommst, und zwar auf ruvi.com. Wir wollen ja nicht nur selber reden, wir wollen auch die Mitglieder des Teams zu Wort kommen lassen und fragen immer mal wieder, was bedeutet eigentlich Kona für dich? Und der aus dem Team Germany Kona 26, der heute darauf antwortet, ist Daniel.
Kona bedeutet für mich Erfüllung eines Lebenstraums, den man bisher nur im Fernsehen verfolgt hat und der eigentlich ganz, ganz, ganz weit weg ist. Den darf ich jetzt miterleben.
Ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Ja, okay. Kann man so unterschreiben. Ich meine, wenn wir haben ja auch hier auf der Website beim Team Germany Kona 26 haben die Athleten ja ihr Profil, das sie so insgesamt bearbeiten können. Und da ist es genau dieser Spirit, den ganz viele beschreiben. Auch zum Beispiel Florian Deibel, der auch aus der Altersklasse M40 bis 44 kommt, sagt halt auch, Kona ist für mich mehr als ein Rennen. Jeder, der einmal auf der Insel war, versteht diesen einzigartigen Spirit, den man kaum in Worte fassen kann. Und lustigerweise habe ich das auch fast so geschrieben, weil ich meinte auch, es ist ein Spirit, der wahrscheinlich nur vor Ort wirklich spürbar ist. Und ich würde ihn dieses Jahr gerne nochmal so spüren und miterleben. Also das ist, glaube ich, so, wer das wirklich einmal vor Ort miterlebt hat, der weiß, was das für ein Spirit ist, was da irgendwie so mitschwingt. Und es mag sicherlich ganz viele andere Rennen geben, die ganz viele Reize haben, die Hawaii überlegen sind. Aber das ist auf jeden Fall das, was Big Island, finde ich, ausmacht.
Ja, das auf jeden Fall. Ich durfte das ganze Jahr selber ein einziges Mal erleben und zwar dieses Jahr vor 30 Jahren, schon ein Weilchen her, durfte danach noch 24 Mal zurückkommen, was ich, wenn es meinem Trainingszustand angemessen war, ich habe auch schon mal aus Schiss gekniffen, muss ich sagen, dann habe ich das Huala Swim mitgemacht, also das Schwimmen auf der Originalstrecke, nicht ganz auf der Originalstrecke manchmal, aber schon recht nah dran, und das ist das, wo wir heute drüber reden wollen. Wir wollen ja in diesen Podcast-Episoden die Strecke einmal komplett durchnehmen, waren letzte Woche bis zum Start gekommen, bis zum Kanonenböller. Lars, was passiert, wenn die Kanone geknallt hat?
Eigentlich müssen wir noch mal kurz vorher ansetzen, bevor die Kanone knallt. Also die Kanone hat eventuell schon für die Profis geknallt, aber dann kommen erst die Age-Gruppe. Und was dann eigentlich so ist, man, je nachdem, wann man angereist ist, ist es ja so, dass man da schon mindestens irgendwie 7 Tage vorher irgendwie die Stufen von Digme Beach schon häufiger mal hoch und runter gegangen ist und ungefähr weiß, wie sich dieses Wasser oder der Sandstrand vielleicht vom kleinsten Strandabschnitt der Welt wirklich anfühlt. Am Renntag ist es häufig so, dass dieses Wasser eher nochmal so ein bisschen ja, trüber ist oder so. Man ist halt auch echt früh morgens da und dann sind es halt so diese Stufen, die man runtergeht, bevor es dann wirklich zum Start geht. Und anders als bei anderen Rennen ist es zum Beispiel so, ich meine, bei der Challenge Rot ist es auch ähnlich, aber da ist der Start noch ein bisschen näher dran. Man muss erstmal zur Startlinie kommen. Das heißt, man sieht eine Altersklasse vor sich schon aufgereiht, die nervös auf den Startschuss wartet, und die andere Altersklasse geht die letzten Stufen runter zum Pazifik, und da bekommen sie halt den Startschuss von der nächsten oder von der vorausliegenden Altersklasse mit. Und ja, man schwimmt dann halt da diese kleine Ecke raus zur Startlinie. Dort sind 2 große Bojen eigentlich aufgerichtet. Eine relativ halbwegs eng am Pier, wo auch nochmal so eine Schwimmkette gezogen ist, damit die eben bis zum Pier führt, bis zum Ausstieg führt. Das sind die gleichen Treppenstufen, die man, stimmt gar nicht, sind nicht ganz genau die gleichen. Ne? Sind gleich getrennt, bin ich, glaube ich, der Meinung. Das weiß ich gar nicht.
Sind die gleichen Stufen, die man rein und raus?
Ja, genau. Aber die sind erweitert, ne? Also ich glaube, die sind sogar erweitert. Da ist immer eine, jetzt wenn ich einmal richtig drüber nachdenke, dann sind die erweitert mit so einer Baugerüststufe, ne?
Genau. Es wird auf jeden Fall, es ist nicht der, nicht der kleine Betonsteg, der sonst da ist.
So ist es. Ja, und man schwimmt dann halt zu dieser Startlinie, da sind Stand-Up-Paddler und Paddler, die ihre Füße im Wasser baden und da dafür sorgen, dass alle auf einer Linie sind. Und im Gegensatz zu allen anderen Starts ist ja da dann wirklich der Fall, dass man einen Massenstart hat. Natürlich nicht mehr ganz so wie früher, wo alle Altersklassen auf einmal losgeschwommen sind, aber dieser Massenstart für die eigene Altersklasse bleibt. Und das ist auf jeden Fall was man, ja, finde ich, eventuell vorher schon einmal gemacht haben sollte oder sich auf jeden Fall darauf einstellt, weil es ist auf jeden Fall eine Klopperei. Also egal, glaube ich, auf welcher Höhe man sich befindet, es geht auf jeden Fall los. Wenn man gewisse Ambitionen hat, dann wird man sich bestimmt nicht in die letzte Reihe einordnen. Es ist auf jeden Fall so, dass man da mal so ein bisschen gucken muss, dass man da ja seine Ellbogen vielleicht so ein bisschen einsetzt und da wenigstens ein bisschen Platz hat für die ersten Schwimmzüge. Und da merkt man schon, also für mich ist es so, dass da schon dann eine sehr hohe Nervosität ist, weil ich dann immer denke, oh, hoffentlich überstehe ich irgendwie so diese ersten 100, 200 Meter, bis sich alles so ein bisschen sortiert. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind alle 100 Meter, ist glaube ich eine Boje gesetzt ungefähr. Also ich weiß, dass ich beim allerersten Mal, als ich da war, 2022, habe ich dieses Huala Swim mitgemacht und das war auch das letzte Mal, dass das Huala Swim als Massenstart stattgefunden hat und es war für mich auch der erste Massenstart. Und ich komme morgens an den Digmi Beach für den fürs Huala Swim und denke mir, das kann doch nicht diese Schwimmstrecke sein, weil es waren nur irgendwie zwei große Bojen bis zum Wendepunkt aufgestellt und auch nur zwei Bojen auf dem Rückweg. Und ich habe dann nur gedacht, boah, wenn das am Renntag auch so ist, dann wird es mit der Orientierung wirklich schwer. Weil ich hatte da auch mein GPS so ein bisschen angeguckt. Auf dem Rückweg hatte ich da auf jeden Fall ein bisschen Schlangenlinie. Aber als ich dann am Rennen morgen da war, habe ich gesehen, okay, es ist auf jeden Fall relativ viele Bojen da, sodass man eine sehr gute Orientierung hat. Und für mich ist es immer ein bisschen angenehmer, mich entweder ganz rechts oder ganz links zu platzieren, sodass man da etwas mehr Freiheit hat und nicht ganz in diesem Pulk drin ist. Und dann, ja, meistens ist es eigentlich so, dass so grob nach 400-500 Metern eigentlich das Feld so weit auseinandergezogen ist, dass man da so seine größere Gruppe gefunden hat. Und ich würde jedem empfehlen, der zum Beispiel nur nach links atmen kann, auf jeden Fall zu üben, dass man auch nach rechts atmet, weil die Sonne kommt nämlich schön über Big Island auf und dann würde man die ganze Zeit in die Sonne gucken, anstatt von der Sonne weg, sodass man ein bisschen bessere Orientierung hat. Und ja, wer das Schwimmen eventuell schon die Tage vorher immer mal dort getestet hat, kann sich eigentlich so ganz gut orientieren, finde ich. Gerade das ganz große Hotel, das da mit was ist das? So eine Terrasse, die eigentlich noch das so ein bisschen...
Royal Kona Resort. Sieht so ein bisschen aus wie Schiffssegel.
Genau, so wie so ein Schiffssegel und so dieser Vorbug eventuell geht so ein bisschen Richtung Pazifik. Ja, und dann schwimmt man eigentlich, also der Schwimmkurs, ich glaube, könnte kaum leichter sein, was so die eigentliche Orientierung angeht, weil es geht wirklich eigentlich nur die Hälfte geradeaus und dann ist am Ende sind meistens liegen zwei etwas größere Yachten oder Boote da, die einmal umrundet werden müssen. Da muss man teilweise so ein bisschen aufpassen, wie die Strömung ist, weil da merkt man doch schon deutlich, dass eine gewisse Strömung da ist, was eventuell auf dem Weg bis dahin gar nicht so wahrgenommen wurde.
Das ist und so der Trugschluss, wenn man da drüben an den Wendejachten auf die Uhr schaut und denkt, boah, bin ich fix unterwegs. Man schwimmt mit Strömung raus und gegen die Strömung zurück. Es ist leider so. Ja. Es ist aus allen Jahren Huala-Swim-Erfahrung. Ich glaube, ich bin die Strecke häufiger komplett geschwommen als du. Du warst dafür in der Summe immer schneller. Du hast natürlich zwei Starts im Ironman. Ich habe ein paar mehr im Huala-Swim. Aber es ist jedes Mal so und es hat nichts mit dem Abbau meiner Fähigkeiten zu tun auf der zweiten Hälfte. Es ist einfach definitiv so.
Ja, absolut. Und es macht sich dann immer noch mal mehr bemerkbar, je näher man Richtung Pier kommt, desto mehr hat man den Eindruck, okay, da ist dieser Swell, der von den Wellen dann doch irgendwie wieder zurückkommt, dass es so ein bisschen anstrengender wird. Aber sobald man dann eben diese große Gatorade-Flasche, die auf dem Pier stand oder früher die Budweiser-Flasche, die da ist, passiert, weiß man, okay, es sind jetzt vielleicht noch so 100, 150 Meter oder ein bisschen länger und dann ist der Ausstieg da. Was ich da insgesamt sehr cool finde, man steigt ja wirklich ins Wasser, sieht Richtung Start noch irgendwelche bunten Fische unter sich schwimmen beziehungsweise auf dem Weg zum Start und dann ist es ja wirklich so, dass man eigentlich auf dem Weg draußen nur noch vereinzelt mal ein paar Fische sieht, aber unter sich ja eigentlich nur noch Wasser, also da ist ja wirklich gar nichts mehr. Und dann, wenn man Richtung Pier kommt, da kommt ja dann wieder so ein bisschen der Sandboden, sodass man dann eine Orientierung hat, okay, ich bin gleich beim Ausstieg. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ja der Pazifik da vor Ort, ich meine, ich hatte jetzt beide Rennjahre, die ich da war, sehr viel Glück, dass das Wasser eher glatt war. Aber ich hatte es auch schon in der Rennwoche, dass da wirklich irgendwie so, ja, so eine gefühlt große Welle drin war, die einen wirklich schon ganz schön durchgerüttelt hat. Und da fand ich es echt so, bräuchte ich nicht am Renntag. Also da habe ich es doch lieber glatt, aber ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube auch in dem einen Jahr von Jan Frodeno, wo so eine Riesenwelle wirklich die ganze Zeit drin war. Ja, also da muss man sich, glaube ich, auch ziemlich darauf einstellen. Und gerade für Leute, die eventuell so ein bisschen seekrank werden können, ist das nicht ohne. Also von daher, ja, das Schwimmen ist so dieses erste Reinkommen, vielleicht noch so das erste, einzige Mal an dem Tag, wo man sich so ein bisschen frisch fühlt, weil es dann ja noch eine gewisse Erfrischung vom Pazifik aus kommt. Und dann mit dem Aussteigen über die Treppe, über die man schon reingekommen ist, geht es dann eigentlich ins Einsame.
Ja, und darüber reden wir nächste Woche weiter. Denn wir wechseln jetzt die Extreme. Wir waren gerade auf 0 Meter und wir gehen dahin, wo es nicht mehr weiter höher geht. Und zwar auf den Mauna Kea in unserem kleinen Tourismusblock, den wir in diesem Podcast haben. Der Mauna Kea, der gilt ja als der größte Berg der Welt. Der guckt zwar nur 4207 Meter aus dem Wasser raus, aber geht unter Wasser noch einige Kilometer in die Tiefe und ist damit als Bergmassiv höher als der Mount Everest. Es gibt noch einen Berg, der ist größer, massiger, das ist der benachbarte Mauna Loa. Der ist nicht ganz so hoch, aber hat so viel Masse, dass die Erdkruste da richtig eingedellt wird. Unter Hawaii.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, und der Mauna Kea, den kennt man als Triathlet, wenn man mal den Kopf so ein bisschen aus der Aeroposition nimmt, wenn man rausfährt Richtung Kawai Hai auf dem ersten Teil der Radstrecke, dann sieht man rechts einen Berg, der gar nicht mal von Weitem so hoch aussieht, weil die Flanken relativ flach sind. Das ist also nicht so ein Alpengipfel oder sowas, sondern der hat relativ flache Flanken und obendrauf glitzert es. Das sind die Observatorien und bis dahin kann man hochfahren, wenn man entsprechend vorbereitet ist. Man sollte bei der Mietwagenanmietung darauf achten, dass man ein Allradauto hat, denn das wird kontrolliert. Es gibt auf halber Höhe ein Visitor Center, das nennt sich Onizuka Center for International Onizuka Center for International Astronomy Visitor Information. Ja, Onizuka ist ein Hawaiianer, Alison Onizuka, der ist bei der, bei der Challenger-Katastrophe gestorben. Bei dem ersten großen Space-Shuttle-Unglück, was damals 73 Sekunden nach dem Start explodiert ist, da war ein Hawaiianer mit an Bord und ihm zu Ehren hat man eben die Astronomieabteilung der Uni so benannt und auch den Flughafen von Kailua Kona.
Also
eine Berühmtheit.
Ja, auf jeden Fall eine, die weitergeführt wird.
Ja, und eine Berühmtheit ist eben auch dieser Berg, nicht nur eine Berühmtheit, sondern auch eine Heiligkeit. Der gilt den Einwohnern, den Hawaiianern als heilig. Und darum gibt es auch gewisse Verhaltensregeln. Eine Hauptverhaltensregel, die die Hawaiianer gesagt haben, ist, keine weiteren Teleskope bauen. Da gab es großen Ärger in den letzten Jahren um ein weiteres neues Riesenteleskop, was gebaut wird. Man hat sich dann so geeinigt, dass mehrere alte stilllegt, um den Berg eben nicht komplett zu entweihen, weil diese Teleskope ziehen eben auch Menschen an, die da arbeiten und eben auch Besucher. Und da hat man dann auch strenge Regeln geschaffen, indem man eben sagt, die Besucher sollten vorbereitet sein. Das sind in der Regel zwei Dinge. Einmal drei Dinge. Ein Allradauto, ein Zwischenstopp bei diesem Visitor Center, um sich zumindest etwas zu akklimatisieren, und man muss seit einiger Zeit vorweisen, dass man genug Wasser dabei hat. Wasser und Sprit. Ja, und dann kann man eben da hochfahren und ist dann, ja, so, man kann es schaffen, so in 2,5-3 Stunden von Meereshöhe auf den höchsten Berg der Welt zu fahren. Da oben ist die Luft sehr, sehr, sehr dünn. Ja, das ist wirklich sehr spektakulär. Also man kann das Ganze auch mit mehr Akklimatisierung machen, indem man es langsamer angeht, wie zum Beispiel Till Schenk, der da hochgejoggt ist, über gut 70 Kilometer von der anderen Seite von Hilo aus. Muss man auch erstmal sich trauen. Ja, und da oben hat man dann einen spektakulären Ausblick. Und zu den Regeln gehört auch, nachts ist der Berg den Astronomen vorbehalten. Die wollen da nicht gestört werden, vor allen Dingen nicht durch Autolichter oder so. Daher heißt es, eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang, bitte alle verschwinden hier. Man kann aber auch zum Sonnenaufgang hochfahren. Da sieht man auf dem Hinweg dann relativ wenig und ist dann völlig baff, wenn man von da oben ja, die Wolken sieht. Es ist wirklich eindrucksvoll. Ich kann es nur empfehlen, das einmal im Leben gemacht zu haben. Da hast du was auch oben, hast du eben erzählt in der letzten Episode.
Genau, ich war beim letzten Mal oben und ich fand es auch echt beeindruckend, was man, wir mussten keine halbe Stunde bei diesem Visitor Center sein, aber es war auf jeden Fall so, dass wir da auch einen kurzen Halt machen mussten. Dann checken sie einmal, wer da alles mit drin sitzt. Man muss, glaube ich, 12 oder 13 Jahre alt sein, ist so dieses Mindestalter, um
genau, nach 13 oben. Jahre.
13 Jahre. Ich weiß, dass wir jemanden mit dabei hatten, der jünger war und ich am Steuer saß und ich habe ganz deutlich gesagt, er ist älter. Und dann wurde er gefragt, wie alt er denn ist und er hat aus Inbrunst gesagt, dass er auch da diese 12 Jahre alt ist. Wir sind zum Glück hochgekommen. Und was dann wirklich oben ist, man merkt die vielleicht auf dem beim ersten Atemzug oder so, merkt man nicht, welche dünne Luft da oben ist, aber es geht dann wirklich ziemlich schnell, finde ich, dass da schon deutlich dann spürbar ist, wie dünn die Luft da oben ist. Ich fand den Ausblick wirklich auch überragend. Wir waren auch zum Sonnenuntergang da. Und was man beachten muss, wenn man bergab fährt, ist, dass man möglichst die Motorbremse benutzt, weil beim Visitor Center werden nämlich, muss man eben nochmal anhalten und dann werden mit Thermometern gemessen, wie heiß denn die Bremsen sind. Und wenn die Bremsen so heiß sind, dann hat man sich nämlich nochmal extra Zeit beim Visitor Center eingebucht, um die Bremsen runterkühlen zu lassen. Deshalb, wer da nach oben fährt und den Ausblick genießen möchte, achtet wirklich drauf, dass möglichst wenig bergab gebremst wird, dass ordentlich das Getriebe dafür verwendet wird, dass gebremst wird, damit man danach gleich wieder weiter runter kann. Du hattest auch Till Schenk erwähnt, der dort hochgefahren ist oder auch hochgejoggt ist. Es gibt zum Beispiel auch einen ehemaligen Radprofi, Phil Gammon heißt er, und der hält zum Beispiel aktuell den Komm vom Strand in Waikaloa hoch bis zum Mauna Kea. Und der hat es so gemacht, dass er auch versucht hat, diese halbe Stunde da möglichst nicht zu akklimatisieren. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, er hatte keinen Radwechsel, aber später ist es auf jeden Fall so, dass ja da oben wirklich Gravel Road ist. Also da ist ja nichts mehr mit irgendwie asphaltiert. Und deshalb wäre es fast besser, eventuell dieses Rad zu tauschen. Aber wer Phil Gammon da Gammon eventuell schlagen möchte, der kann einmal bei YouTube gucken, wie das alles geplant war, damit er da oben wirklich den Komm holt. Und ist es der längste Anstieg, der weltweit gefahren werden kann? Also es gibt keinen längeren Anstieg als diesen, wenn man vom Waikaloa Beach bis nach zum Mauna Kea fährt.
Ja. Sehe ich da ein schelmisches Grinsen eines Plans in deinen Augen?
Ich glaube nicht. Ich hatte überlegt, beim letzten Mal hatte ich überlegt, ob ich einmal mit dem Fahrrad hochfahre, aber ich hätte ja dann eh nur die Möglichkeit, mit meinem Zeitfahrrad hochzufahren. Ganz schlechte Idee. Also es wäre schon irgendwie mal echt eine ziemlich coole Sache, weil ich glaube, der Gesamtanstieg sind knappe 90 Kilometer dann mit diesen besagten 4100 Höhenmetern oder so, die man macht. Aber ja, ich glaube, er hat irgendwie 4,5 Stunden gebraucht oder ein bisschen länger. Das ist schon, ist schon eine Ansage. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe.
Ja. Apropos mit dem Rad den Berg hochfahren. Wir schauen uns in diesem Podcast ja auch immer andere Events an und eins ist mir eine ganz besondere persönliche Angelegenheit, denn sie wird von meinem Verein organisiert. Nicht Power and Pace, sondern der Hawaii Cycling Club. Da bin ich seit vielen Jahren Mitglied, weil ich das einfach super sympathisch finde, was die machen. Die sorgen sich nämlich dafür, dass das Radfahren auf Hawaii sicherer wird. Es gibt jedes Jahr schreckliche Unfälle zwischen Radfahrern und meistens etwas größeren Fahrzeugen. Und dem möchte man vorbeugen, indem man einfach das Radfahren sichtbar macht. Und da profitieren wir letztendlich alle davon. Ich versuche auch jedes Jahr mir in der Vorbereitung, in der Vorwoche zum Ironman oder ein bisschen vorher noch ein Rad zu organisieren da, um nochmal auf den Strecken zu fahren. Und dafür, dass das Ganze eben sicherer ist, sorgt der Hawaii Cycling Club. Und der organisiert auch eine ganze Menge Sportevents über das Jahr. Und einer davon ist, so nennen sie es, ein echtes Monster. Denn es geht auch da nur bergauf. Und zwar gibt es ein Einzelzeitfahren über 6,5 Meilen, das sind ungefähr 10 Kilometer, mit einer Steigung von 3000 Fuß, das sind ungefähr 1000 Meter, also durchschnittlich ungefähr 10%. Und zwar die Kaloko-Straße, den Kaloko-Drive hinauf auf den Hualalai. Das ist der Vulkan, den man immer im Hintergrund sieht bei den vielen schönen Startbildern vom Ironman Hawaii, wo dann die Sonne über den Vulkan kommt. Ja, da gibt es eine Straße hoch, die ist von der Streckenführung super spektakulär. Das sind nämlich sehr gleichförmige Serpentinen. Und ich bin das einmal hochgefahren außerhalb des Rennens. Es ist wirklich hart. Ja, 10% Steigung im Schnitt mit Spitzen von 18%. Man fährt durch einen, ja, ich kann es nicht anders bezeichnen, durch einen botanischen Garten, der so voll ist und so üppig. Das ist richtig, richtig schön. Man sieht kaum Zivilisation da. Die Straße ist gut. Oben merkt man dann, dass man auf ja, am Ende 1000 Metern angekommen ist. Nein, auf 1300 Metern, da ist nämlich das, da ist Ende Gelände. Da, ab da geht's in Privatgrund, da sollte man tunlichst nicht rein. Wenn man vom Meer aus fährt, hat man 1300 Höhenmeter. Das Event startet nicht ganz am Meer. Das führt dann über 1000 Höhenmeter und ja, es heißt nicht umsonst Pedal Till Ya Puk. Also strample bis zum Kotzen. Und ist kostenfrei, man zahlt kein Startgeld, wenn man dann Mitglied im Hawaii Cycling Club ist. Und ich möchte nur an alle Triathleten appellieren, wenn ihr der Community da drüben was Gutes tun wollt. Hawaii Cycling Club freut sich über jedes Mitglied, eben auch über so Exoten wie Frank aus Hamburg. Und das kostet nicht viel Mitgliederbeitrag. Man kann auch ein schickes, naja, man kann sich drüber unterhalten, ob es ein schickes hawaiianisches Raddress ist. Aber man könnte dann theoretisch, wenn man denn vor Ort ist, an allen Events kostenlos teilnehmen. Und das Pedal Till Ya Puk ist wirklich das Monster. Lars, das wäre was für dich.
Findet es direkt nach dem Ironman.
Nein, also das hab ich für die Frühanreise. Es ist tatsächlich am 20. September ausgeschrieben, ja, um 7.30 Uhr morgens.
Das kriege ich nicht durch zu Hause.
Das kriegst du nicht durch zu Hause, alles klar. Ne? Also, ja, wie gesagt, eine besondere Empfehlung für alle, die früh da sind. Du hast eben über deine letzte Hawaii-Reise gesprochen und in Mauna Kea, da warst du in der Altersklasse 35. Jetzt bist du quasi aufgestiegen.
Ich bin quasi aufgestiegen, richtig. Dieses Jahr ist das erste Mal in meiner gesamten Triathlon-Karriere, dass ich eine andere Altersklasse habe. Oh. Alle Rennen bis jetzt 35 bis 39 gemacht und dieses Jahr bin ich 40 bis 44. Also bin ich da ein bisschen älter geworden wie ein Wein, hoffentlich auch ein bisschen besser. Aber ja, man weiß ja so ein bisschen an den einzelnen Altersklassen, dass da, ja, sag ich mal, Altersklasse 25 bis, ja, meistens 40 bis 44 so die richtig starken Leute unterwegs sind.
Absolut.
Und da ist es jetzt nicht unbedingt so, dass ich sage, okay, weil ich jetzt ein Jahr oder in der Altersklasse aufgestiegen bin, dass es so viel leichter wird. Das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen an unserer eigenen Mannschaft, dass da auch aus der Teilnehmerzahl, die wir hier stellen, auf jeden Fall auch einige Athleten dabei sind, die sich da, denke ich mal, ja, Hoffnung zurechtlegen oder haben, um da vielleicht so eine kleine Salatschüssel mitzunehmen.
Ja, neben dir ist es ein weiteres gutes Dutzend Männer in der Altersklasse 40 bis 44, die sich bisher gemeldet haben im Team Germany Kona 26, powered by Ruby. Du gehörst sicher dazu den Favoriten, sag ich mal. Du bist Titelverteidiger, zwar aus der jüngeren Altersklasse, du hast dich quasi in der 35 in Nizza für die 40 auf Hawaii qualifiziert, aber es sind noch ein paar andere Granaten dabei.
Ja, es sind auf jeden Fall auch noch andere Granaten dabei. Ich meine, wenn ich jetzt sage, dass Mario Schmidt-Wendling, mein Trainer, da auch noch Konkurrenz aus dem eigenen Haus hat, ist es auf jeden Fall Dirk Oswald, den man da, glaube ich, auf dem Schirm haben muss. War auch schon selbst zweimal auf Big Island mit dem besten Ergebnis 2024. Da waren wir auch schon in derselben Altersklasse, da wurde er 27. Aber er ist auf jeden Fall einer, der schon richtig stark unterwegs ist und das zeigt auch einfach, dass er overall dieses Jahr beim Ironman Tour Vierter wurde, seine Altersklasse gewonnen hat und auch einfach mal eine geschmeidige 8:21:15
in Tour.
In Frankreich.
Ja, das neue Rennen.
Genau, also rausgefeuert hat. Von daher da sicherlich ein Athlet, der den gleichen Trainer hat Vielleicht haben wir sogar den gleichen Rennplan, wer weiß es. Und dann sind da sicherlich auch noch andere Athleten, die man so auf dem Schirm haben muss. Ich meine, von den 12, die aktuell, oder von den 13, die aktuell sich schon qualifiziert haben oder sich hier angemeldet haben, sind allein 7 mit WM-Erfahrung, wovon nur einer von den 7 in Anführungsstrichen nur einmal mit bei der Weltmeisterschaft war. Alle anderen haben 2 oder 3 Teilnahmen. Und wenn man sich dann zum Beispiel auch noch einen Jan Seewald anguckt, von denen seine Historie liegt vielleicht schon ein bisschen länger zurück, 2017 und 2019, da habe ich noch gar nicht an irgendwie Weltmeisterschaften oder Ironman gedacht, da war ich noch in ganz anderen Sachen unterwegs, aber da wurde er zum Beispiel 2-mal 18. beziehungsweise 14., also beide Male in die Top 20 der Altersklasse. Und das ist auch einfach schon eine richtige Ansage und beide Male eine Sache geschafft, die mir noch absolut fehlt, nämlich ein Schwimmen von unter einer Stunde im Swimskin.
Oh ja.
Jan Seewald sagt auch selbst, dass die stärkste Disziplin das Schwimmen ist. Da gibt er sich eine 7 von 10, aber auch eine 9 von 10 auf dem Rad. Also da ist dann auf jeden Fall eher das Laufen bei mir angesagt, um mich vielleicht Jan noch einzuholen. Aber das sind auf jeden Fall so die Athleten, die da auf jeden Fall noch so mit auf dem Schirm bleiben müssen. Beziehungsweise wir hatten ja auch schon Florian Deibel einmal angesprochen. Ich finde auch sehr spannend, welche Trainer immer so mit dabei sind. Zum Beispiel Florian Deibel wird vom ehemaligen Trainer von Sebastian Kienle trainiert, Lubos Bilek.
Ja.
Also man sieht da schon viele ehemalige Profis als Trainer. Lubos Bilek, Hannes Reichelt ist ja auch mit unterwegs. Und so ist es auf jeden Fall echt eine starke Altersklasse. Man sieht ja auch 13 Qualifizierte schon. Vielleicht kommen in, oder 13, die sich angemeldet haben, qualifiziert vielleicht noch ein paar mehr. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da, denke ich, schon die Deutschen eine Chance haben, um aufs Podium unter die ersten 5 zu kommen. Ich weiß, dass der Titelverteidiger auch am Start sein wird, der in Nizza die Altersklasse 40 bis 44 gewonnen hat.
Ja, ja. Das Schöne an diesem ganzen Projekt Team Germany Kona 26 ist ja, es sind aktuell über 150 Athleten, es sind 150 verschiedene Geschichten. Und wenn wir jetzt diese beiden Protagonisten mal uns anschauen, da ist einerseits der Wichert, der war 2-mal bei Olympia als Ruderer und auf der anderen Seite Dirk Oswald, der war zu der Zeit Raucher, hat viel Alkohol getrunken und 105 Kilo gewogen. Und jetzt seht ihr euch an der Startlinie.
Und jetzt sehen wir uns an. Also mit 2 Sachen kann, guck mal, ich kann mit 2 Sachen bei Dirk nicht mithalten. Er kann nur mit der Olympiageschichte bei mir nicht mithalten. Also mit 105 Kilo und mit Rauchen kann ich auch nicht, kann ich quasi nicht mithalten. Aber ja, absolut spannend, spannende Geschichten. Ich meine, wir können hier wirklich durchgehen. Er ist Head of Product Management hier. Mit Florian Deibel hatten wir jemanden, der auch selbst Geschäftsführer ist. Also das sind wirklich dann immer Geschichten, die schon sehr spannend sind. Und wenn man sich anguckt, so gerade wie die Qualifikationen stattfinden, sind fast alle irgendwie so im Bereich der Top 10 beziehungsweise Platz 1 bis 5 sind relativ viele, die sich da qualifiziert haben. Und da ist es dann schon spannend, wie es da eventuell dann am Ende sein wird. Zum Beispiel Stefan Schwarz, der von Horst Reichel trainiert wird, hat den Ironman Chattanooga 2025 gewonnen und hat damit sich eben darüber qualifiziert. Also es liegt dann auch schon über ein Jahr zwischen Qualifikation und dem Rennen.
Ja, ja.
Und hat sich da qualifiziert, wo auch die 73-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr stattfinden wird.
Ja, ja. Christoph Punt ist dabei, den habe ich besucht. Der wohnt in Damme am wunderschönen Dümmer See. Hat aus dem ganzen Hawaii-Projekt eine coole Aktion gemacht. Der macht nämlich seine Aloha-Community-Runs. Die treffen sich jeden Donnerstagabend, glaube ich, in Damme auf der Tatanbahn zum Intervalle kloppen. Und da sind teilweise 70, 80 Leute dabei. Und einer gibt einen Plan vor und dann machen alle mit. Das ist eine große Aktion. Der hat sich in Kalmar qualifiziert. Das Rennen, wo ich mich nicht qualifiziert hat, aber mit einer magischen Zeit, die er sich sogar auftätowiert hat, 8:59:59.
Ja, die magische 9-Stunden-Marke geknackt, ja. Das ist schon beeindruckend.
Ja, also eine beeindruckende Altersklasse. Wir schauen uns nächste Woche wieder eine andere an und machen nochmal einen letzten Abschnitt hier. Denn wir haben am Anfang ja schon den Daniel gehört und der hat natürlich auch nochmal die Chance, mal Hallo zu sagen, Danke zu sagen. Die Bedeutung des Wortes mal Hallo haben wir letzte Woche erklärt. Also Daniel, schieß los.
Hallo, ich bin Daniel aus Berlin. Ja, habe mich in Thun für Ironman Kona qualifiziert. ganz stolz. Und ich möchte mich bedanken bei erstens ganz doll bei meiner Frau, dass sie mich immer unterstützt, auch bei diesem harten Trainingsprogramm, was man hat. Als zweites bei meinem Trainer Michael Postel, der mich auf den Punkt fit gemacht hat und immer an meiner Seite steht bei jeder Frage und Wehwehchen. Und natürlich dann auch bei meiner Familie, Schwester, Eltern, die das Thema auch ganz groß unterstützen. Und Freunde, die auch immer Rücksicht auf einen nehmen, wenn man denn noch mal nicht da ist. Dankeschön.
Ja, auch wir sagen Dankeschön, mal hallo an alle, die zum Erfolg dieses Team Germany Kona 26 beitragen. Unserem Partner Ruvi, den Kolleginnen und Kollegen bei Hannes Hawaii Tours, die Deutsche Triathlon Union, die uns da unterstützt. Und auch dir, Lars, Dankeschön für eine unterhaltsame Episode.
Mal hallo, so ist es. Und ja, so wie wir es jetzt die beiden vergangenen Ausgaben gemacht haben, wird es auch weitergehen, dass wir uns die einzelnen Altersklassen anschauen, dann einen kleinen Überblick haben und dann auf jeden Fall euch auf die Reise nach Big Island mitnehmen und da dann wahrscheinlich gespannt sind, wie wer abschneiden wird und da auf jeden Fall auch den ein oder anderen Age-Grupper und Age-Grupperin vor dem Mikro haben.
Ja, es ist nicht mehr weit. Wir freuen uns drauf. Bis dann, mal hallo.